War die Dollfuss- und Schuschnigg-Diktatur faschistisch? Ja. Klassenkampf, Podcast von Links. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Gerechtigkeit. In der letzten Folge habe ich einen etwas komprimierten Überblick über den verdrängten Faschismus im Österreich der 1930er Jahre gegeben, die brutale Diktatur der Arbeitermörder Dollfuss und Schuschnigg, den sogenannten Austrofaschismus. In der Selbstbezeichnung war diese Diktatur ein christlich-katholischer Ständestaat, weshalb der Austrofaschismus heute manchmal auch als Klerikalfaschismus bezeichnet wird. Was nicht komplett falsch ist, da die Vernichtung der Demokratie und die Errichtung einer autoritären Diktatur, eines sogenannten Ständestaats, im Klerus große Unterstützung fand. Während ich in der letzten Folge die Geschichte des Austrofaschismus nacherzählt habe, blieb kaum Zeit, sich mit der faschistischen Ideologie dieser Diktatur auseinanderzusetzen. Dafür ist nun diese Folge da. Dabei werde ich jetzt einerseits die Ideologie des Austrofaschismus präsentieren und andererseits argumentieren, dass es sich dabei tatsächlich um eine Variante faschistischer Herrschaft handelt. Die Frage, ob der Austrofaschismus tatsächlich ein Faschismus war, ist nämlich nicht ganz unumstritten. Aber hier muss man zwei Arten von Diskussionen unterscheiden. Das sind zum einen wissenschaftliche Diskussionen. Die werden unter Historikerinnen, FaschismusforscherInnen etc. geführt. Hier geht es meistens um zwei Dinge. Entweder geht es um eine Faschismusdefinition und den Umstand, dass die Diktatur des Austrofaschismus nicht alle Punkte dieser Definition erfüllt. Die Diskussion ist dann, ob man die Definition anpassen muss oder ob es sich beim Austrofaschismus um keinen tatsächlichen Faschismus handelte, sondern vielleicht nur um ein faschistoides Regime. Oder einfach eine autoritäre Diktatur. Oder die WissenschaftlerInnen diskutieren auch den Begriff Austrofaschismus an sich. Da geht es dann darum, ob der Begriff neutral genug ist oder ob es sich um einen sogenannten politischen Kampfbegriff handelt, den die Wissenschaft vermeiden sollte. Dabei muss man beachten, dass es bei dieser zweiten Frage nur um die Bezeichnung des Regimes geht. Man kann den Begriff Austrofaschismus grundsätzlich als nicht neutral ablehnen, aber dennoch der Meinung sein, dass das Regime an sich faschistisch war. Jedenfalls sind solche Diskussionen meiner Meinung nach legitim und sinnvoll. Aber dann gibt es noch eine andere Art von Diskussionen. Bei denen geht es nicht um die Suche nach der bestmöglichen Definition von Faschismus oder die Korrektheit wissenschaftlicher Sprache, sondern um eine politische Relativierung und Rehabilitierung der mörderischen Diktatur des Austrofaschismus. Wir hatten das schon in der letzten Folge. Der Nationalsozialismus war so ein furchtbares Verbrechen, dass es leicht ist, daneben weniger schlimm auszuschauen. Wenn die Dollfuss-Diktatur dann nicht nur selbst kein Faschismus war, sondern auch Österreich gegen den sogenannten Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland verteidigen wollte, waren Dollfuss und Co. dann nicht vielleicht sogar ganz okay, weil sie ja gegen Hitler waren? Es gab und gibt in der Zweiten Republik zahlreiche Klerikalfaschistinnen und andere Konservative, die genau so argumentieren. Der Austrofaschismus sei Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewesen und Dollfuss überhaupt das erste Opfer der Nazis. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich in der letzten Folge dazu gesagt habe, aber das ist eine zynische und perverse Argumentation. Wer erst selbst einen mörderischen Faschismus errichtet, und dann eben die Macht nicht an einen anderen mörderischen Faschismus abgeben will, wird dadurch nicht zum Widerstandskämpfer, sondern ist und bleibt ein Faschist. Das Gleiche gilt auf ideologischer Ebene. Nur weil der Austrofaschismus keine singuläre Zäsur wie die Shoah verbrochen hat und daher nicht auf einer Ebene mit dem Nationalsozialismus stehen kann, ist er deshalb nicht automatisch gut oder harmlos. Die Austrofaschisten haben die Demokratie in Österreich vernichtet. Sie haben eine brutale und mörderische Diktatur errichtet. Menschen aufgrund ihrer politischen Gesinnung, ihrer Herkunft oder ihres sozialen Status verfolgt und interniert, das Militär mit schweren Waffen auf die eigene Bevölkerung schießen lassen und Menschen, die für die Demokratie kämpften, wegen dieses Einsatzes für die Demokratie und gegen die Diktatur zum Tode verurteilt und ermordet. Die von der Christlich-Sozialen Partei errichtete Diktatur unter Dollfuß und dann Schuschnigg war mörderisch und ungerecht. Sie war ein verbrecherischer Unrechtsstaat und sie war faschistisch, und zwar aus den folgenden Gründen. Als erstes möchte ich ein paar Zeugen nennen, die gänzlich unverdächtig sind, diese Diktatur schlechtreden zu wollen und die eben diese Diktatur als eine Variante faschistischer Herrschaft ansahen. Die beiden Zeugen, um die es mir geht, hatten ganz sicher keine Motivation, die Diktatur zu beschimpfen, weil sie nämlich die beiden höchsten Amtsträger im austrofaschistischen Staat waren. Zum einen war das Wilhelm Miklas, der die ganze Diktatur hindurch der Bundespräsident war. Und zum anderen war das Rudolf Hoyos Sprinzenstein. Der war in den Heimwehren aktiv und nach der Ausschaltung und Abschaffung des Nationalrates wurde er 1934 Präsident des neu eingeführten Bundestages. Dieser österreichische Bundestag war kein demokratisches Parlament, sondern ein Gremium, das die Politik der Regierung einfach abnickte. Aber, wie bis heute der Nationalratspräsident, formal war der Präsident des Bundestages das zweithöchste Amt im Staat. Und diese beiden Herren sahen den Austrofaschismus als eine Variante faschistischer Herrschaft. Womit die beiden nicht allein waren. Die austrofaschistische Einheitspartei Vaterländische Front schrieb in ihren Richtlinien zur Führerausbildung ganz offen, dass Österreich einer jener Staaten war, die, Zitat, faschistische Staatsformen verschiedener Spielarten angenommen hatten. Wenn man also erklären will, dass der Austrofaschismus kein Faschismus war, dann muss man damit bei den Austrofaschisten selbst beginnen, die sich ganz offen zum Faschismus bekannten. Jetzt sind Faschisten selbstverständlich keine übertrieben verlässlichen Zeugen und im Nachhinein würden sie das vermutlich alles abstreiten. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass Faschismus keine Fremdzuschreibung für die Diktatur war. Es ist keine Abwertung, die der Diktatur im Nachhinein von den Demokratinnen und den Linken zugeschrieben wurde. Nein, die Austrofaschistinnen selbst sahen sich ganz und gar nicht als Kämpferinnen gegen den Faschismus, sondern explizit selbst als eine Variante faschistischer Herrschaft. Das erste Argument dafür, dass der austrofaschistische Staat tatsächlich ein faschistischer Staat war, ist also, dass es sowohl für die Einheitspartei als auch für die höchsten Würdenträger des Staates vollkommen klar war, dass ihr Staat ein faschistischer Staat ist. Und ich meine, die müssen das ja eigentlich wissen. Die Historikerin Lucille Dreidemi weist in ihrem Buch über den Kult um Dollfuß aus gutem Grund darauf hin, dass die eigenen Vorstellungen und Gestaltungsansprüche des Regimes ja wohl eine entscheidende Rolle in dieser Diskussion zu spielen haben. Sie verweist auf den Politologen Emmerich Talosch, dem wahrscheinlich wichtigsten Forscher zum Austrofaschismus, der den Begriff auch entscheidend geprägt hat und auf dessen Arbeit sich diese Folge auch sehr stützt. Die entsprechenden Quellenangaben findest du in den Shownotes. Also okay. Die Austrofaschisten selbst wollten Faschisten sein und sie sahen sich auch als solche. Aber was ist mit dem Einwand, dass dem Regime wichtige Merkmale fehlen, die andere faschistische Diktaturen hatten? Zum Beispiel die Massenbasis oder das unbedingte territoriale Expansionsstreben, die imperialistischen Ambitionen. Hier stellt sich zunächst einmal die Frage, welche Merkmale denn unbedingt notwendig sind, um von Faschismus sprechen zu können. Würde man das unbedingte Streben nach neuen Gebieten zu einem unbedingt notwendigen Teil der Definition machen, dann könnten kleine Länder nie faschistisch sein. Es wäre für ein Land wie Österreich damals einfach unsinnig und unmöglich gewesen, irgendwelche Angriffskriege zu führen. Eine Definition, die zu eng an das Verhalten des nationalsozialistischen Deutschlands oder des faschistischen Italiens angelehnt ist, würde im Endeffekt bedeuten, dass in der Geschichte nur diese zwei Staaten faschistisch sein konnten. Eine Definition muss flexibel genug sein, um bestimmte Abweichungen zuzulassen, wenn sie das definieren will, was wir heute normalerweise meinen, wenn wir Faschismus sagen. Ich glaube, für die meisten von uns ist es intuitiv viel plausibler, dass Faschismus eine Menge an Merkmalen hat und wenn ein Regime genug davon erfüllt, dann kann man es zu Recht faschistisch nennen. Es muss nicht quasi ident zum schlimmsten Faschismus der Geschichte sein. Manche Merkmale sind wichtiger, manche weniger wichtig. Einige sind wohl unverzichtbare Kernelemente des Faschismus. Sie machen Faschismus als Faschismus erkennbar. Aber ich denke, eine gesamtheitliche Beurteilung eines Regimes oder einer Ideologie ist sinnvoller als der Entwurf einer Checkliste, auf der man dann jeden Punkt erfüllen muss, um das Faschismusgütesiegel zu bekommen. Wenn wir heute Austrofaschismus sagen, meinen wir ja eine eigenständige Variante des Faschismus, nicht, dass er genau gleich war wie in Italien, an dem sich die österreichische Diktatur damals sehr stark orientierte. Okay, wie sah die Diktatur des Austrofaschismus ideologisch nun aus? In der letzten Folge erwähnte ich bereits die sogenannte Trabrennplatzrede des Diktators Dollfuss. In dieser Rede gab er vor, wie das politische System Österreichs umgebaut werden sollte. Ganz grundlegend war für Dollfuss und die Christlich-Soziale Partei die unbedingte Ablehnung der Demokratie. Der Diktator verkündete das Ende des Parteienpluralismus und des Parlamentarismus. Ein zentrales Merkmal des Faschismus allgemein ist sein Antimarxismus oder Antisozialismus. Das heißt nicht, dass alle, die antimarxistisch sind, automatisch faschistisch sind, logisch, so funktioniert Logik nicht. Eine antimarxistische Ideologie kann auch aus ganz anderen Gründen falsch sein, sie muss nicht faschistisch sein. Zum Beispiel verstehen sich heute Konservative, Libertäre und Faschistinnen ganz ausgezeichnet, wenn es darum geht, ihren gemeinsamen Antimarxismus zum Ausdruck zu bringen. Wirkliche BFFs. Der Punkt hier ist nur, dass Faschismus jedenfalls auch eine sehr, sehr starke Neigung zum Antimarxismus hat. Dabei wird die marxistische Einsicht in die Klassengegensätze und den stattfindenden Klassenkampf abgelehnt. Stattdessen stülpen die Faschismen etwas anderes über die Realität dieser Klassengegensätze. Bei den Nazis war das bekanntlich die Einheit des deutschen, Anführungszeichen, Volkskörpers. Im Austrofaschismus waren das, unter dem Einfluss des politischen Katholizismus, die Stände. Dollfuss meinte, dass wenn man Arbeit und Kapital, in seiner Logik Bauer und Knecht, gemeinsam in Ständen organisiert, dann würden die Gegensätze überwunden werden. Bis jetzt haben wir Antiparlamentarismus und Antimarxismus. Ein dritter Eckpfeiler, den Dollfuss verkündete, war die autoritäre Führung. Dem Führerprinzip war im neuen austrofaschistischen Staat alles unterzuordnen. Der Staat sollte geschlossen hinter dem Führer stehen. Bei all dem bezog sich der Austrofaschismus stark auf die katholische Kirche. Formal war der Austrofaschismus eine christliche Diktatur, aber der Katholizismus stand über allem. Für die ständische Organisation, die Dollfuss vorschwebte, konnten die Austrofaschisten immerhin den Papst selbst als Vordenker heranziehen, da er 1931 eine entsprechende Enzyklika veröffentlicht hatte. Der traditionelle katholische Sexismus prägte die austrofaschistische Sicht auf Männer und Frauen. Es gab klare, unter Anführungszeichen gottgegebene Geschlechterrollen und eine hierarchisch organisierte Familie, in der sich Frau und Kinder dem Mann unterzuordnen hatten. So ein Maskulinismus, die Betonung der Dominanz und angeblichen Überlegenheit des Mannes, ist ein ganz wesentliches Element der historischen Faschismen. Emmerich Talusch und Florian Wenninger beschreiben die diesbezügliche Weltanschauung des Austrofaschismus wie folgt. Zitat: Ungleichstellung von Mann und Frau, Zurückdrängung der Frau aus dem öffentlichen Leben und aus politischen Funktionen, ihre Reduktion auf die, Anführungszeichen, natürliche Berufssphäre als Gattin und Mutter, auf die Erfüllung ihrer mütterlichen und häuslichen Pflichten. Zur Abwehr des Untergangs des Vaterlandes wurde die Rückkehr zur christlichen Familie als notwendig erachtet. Zitat Ende. An welche Parteien erinnert mich dieses Zitat nur? Anyway. Zwei weitere Merkmale des Austrofaschismus werden heute oft vergessen. Vielleicht, weil sie im Nationalsozialismus so viel extremer auftraten, dass sie den Austrofaschismus überstrahlen. Oder vielleicht, weil man sich einfach nicht daran erinnern will. Aber jedenfalls hatten der Nationalsozialismus und der Austrofaschismus bis zu einem gewissen Grad Antisemitismus und Deutschstümmelei gemeinsam. Der Antisemitismus im Austrofaschismus war nicht mit dem nationalsozialistischen Antisemitismus zu vergleichen. Das austrofaschistische Regime war nicht auf die physische Vernichtung der Jüdinnen und Juden ausgerichtet. Deshalb sage ich nur bis zu einem gewissen Grad gemeinsam. Auch bei der Deutschstümmelei unterschieden sich die beiden Diktaturen. Der Austrofaschismus sah sich als deutscher Staat und als Teil der historischen Mission des deutschen Volkes, was auch immer das war. Aber der Nationalsozialismus war für den Austrofaschismus kein Verbündeter, sondern ein Gegner. Schließlich wollten beide Faschismen ja das gleiche Land, Österreich, beherrschen. Damit war Österreich in einer historisch einzigartigen Situation. Wir hatten zwei Konkurrenzfaschismen. Für alle anderen Länder der Welt war ein Faschismus genug. Nur der österreichische Hunger nach Faschismus war so unersättlich, dass es zwei sein mussten. Das nationalsozialistische Deutschland mit seinem Streben nach Österreich war im Vergleich selbstverständlich übermächtig. Was die enge Orientierung Österreichs am anderen großen faschistischen Nachbarn, Italien, teilweise erklären kann. Bereits die Vorläufer des Austrofaschismus, als in Österreich noch Demokratie herrschte, orientierten sich von Anfang an am Faschismus Italiens. Mussolinis sogenannter Marsch auf Rom war Vorbild für die Heimwehren, auch wenn sie nie etwas Vergleichbares organisieren konnten. Bis hinauf zum langjährigen Kanzler und Parteiobmann Ignaz Seipel bewunderten die Christlich-Sozialen den italienischen Faschismus. Es ist also nicht überraschend, dass die Christlich-Sozialen beim Aufbau ihrer Diktatur in Österreich Italien nachahmten. Die Ähnlichkeiten von der politischen Organisation über Ästhetik und Rhetorik und Inszenierung bis zur Verfolgung von Oppositionellen waren so deutlich, dass manche Historikerinnen den Austrofaschismus im Rückblick als Imitationsfaschismus bezeichnet haben. Aber es gab nicht nur strukturelle und optische Ähnlichkeiten mit den Faschismen der beiden großen Nachbarn. Wichtige Eckpunkte der Ideologie waren in allen drei faschistischen Diktaturen vertreten. Sie alle waren antidemokratisch, antiliberal, antipluralistisch, antimarxistisch und wollten die Klassengegensätze durch die Schaffung einer hierarchischen Gemeinschaft überwinden, eben Volk bzw. in Österreich Stände. Auch die politischen Allianzen, die geschmiedet wurden, um die Demokratie auszuschalten und faschistische Diktaturen zu errichten, waren in den drei Ländern im Wesentlichen vergleichbar. Es waren Koalitionen aus den faschistischen Organisationen, dem bürgerlichen Parteienspektrum und großindustriellen und Unternehmerverbänden. Österreich weist hier eine nicht uninteressante Besonderheit auf. In Italien und in Deutschland war die Partei der Regierungschefs jene Partei, die schon vor der Ausschaltung der Demokratie explizit faschistisch war, also Hitler bzw. Mussolini. Die bürgerlichen Parteien machten den faschistischen Parteien nur unter Anführungszeichen den viel zitierten Steigbügelhalter. Aber in Österreich waren die faschistischen Heimwehren mit ihrer politischen Organisation als Heimatblock nur ein kleiner Juniorpartner in jener Koalition, die das Parlament ausschaltete und die Demokratie vernichtete. Bei uns war es das bürgerliche Lager, das die Koalition anführte und die faschistische Diktatur errichtete. Das ist jetzt nicht die relevanteste Besonderheit der Welt, weil der Übergang zwischen bürgerlichen und faschistischen Parteien bekanntlich fließend ist. Mit Adorno ist der Faschismus das logische Ende der bürgerlichen Gesellschaft. Aber es ist trotzdem nicht unwichtig, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Verbrechen der christlich-sozialen Partei ungesühnt und verdrängt blieben, bis heute. Es waren nicht die deutschnationalen oder irgendwelche anderen Faschismen, die die Demokratie in Österreich vernichteten. Nein, es war das bürgerliche Lager. Insgesamt waren die Koalitionen, die die Demokratien ausschalteten, aber sehr ähnlich zusammengesetzt. Nur mit dem auffällig unterschiedlichen Schwerpunkt in Österreich. Talosch und Weninger schreiben über die Ähnlichkeiten zwischen Italien und Österreich. Zitat: Die Errichtung des faschistischen Herrschaftssystems wurde hier wie dort möglich durch das Zusammenspiel bürgerlicher Parteien, des staatlichen Gewaltapparates, des Staatsoberhauptes und der katholischen Kirche mit rechtsradikalen Milizen sowie Interessensorganisationen des Finanzkapitals, der Industrie, des Gewerbes und des Großgrundbesitzes. Zitat Ende. also die üblichen Verdächtigen. Ein Unterschied zwischen Italien und Österreich war, wie schnell die Ausschaltung der Demokratie vonstatten ging. In Österreich war der Prozess im Wesentlichen innerhalb eines Jahres von der Ausschaltung des Parlaments durch Dollfuß 1933 bis nach den Februarkämpfen gegen die Arbeiterinnenbewegung 1934 abgeschlossen. In Italien war das ein längerer Prozess vieler Schritte. Zum Beispiel hielt man dort lange pro forma an Wahlen und Parlament fest. Das parlamentarische System wurde erst 1939 vollständig beseitigt, 17 Jahre nachdem Mussolini Regierungschef wurde. Wenn wir heute Faschismus hören, denken wir neben der antidemokratischen Gesinnung wohl vor allem an staatlichen Terror und Unterdrückung. Das Bild, das vermutlich die meisten von uns vor Augen haben, ist der beispiellose Terrorapparat des Nationalsozialismus. Das austrofaschistische Österreich, aber auch Italien, erreichten dieses Level nie. Das heißt aber nicht, dass es keine politischen Repressionen gab. Das fing in Österreich mit dem Verbot aller oppositionellen politischen Organisationen an und wurde bald zur direkten Verfolgung der Oppositionellen. Zehntausende Menschen wurden in Gefängnisse und in eigens eingerichtete Lager eingesperrt. Die Todesstrafe wurde wieder eingeführt und von Standgerichten auch verhängt. Am bekanntesten wohl nach der Niederschlagung des Widerstands der Arbeiterinnenbewegung im Februar 1934. Eine weitere Gemeinsamkeit der Faschismen war der Führerkult. Allerdings wieder mit einer österreichischen Besonderheit. Während in Italien der Duce regierte und verehrt wurde und in Deutschland der Führer, ruhte in Österreich die Kultfigur ab 1934 in einem Grab. Der Diktator und Arbeitermörder Dollfuß war von den Nazis bei einem Putschversuch ermordet worden. Während also die anderen Faschismen ihre lebendigen Anführer verehrten, betrieb Österreich den Kult um einen Toten. Und nur weil wir heute viel mehr über den Kult um Hitler wissen, heißt das nicht, dass der Kult um Dollfuß nicht ausgeprägt war. Nicht so ausgeprägt wie der um Hitler, aber doch ziemlich umfangreich und bis heute nachwirkend. Ich kann das jetzt leider nicht im Detail besprechen, weil die Folge schon recht lang ist und eine Diskussion von Dollfuß den Rahmen sprengen würde. Aber wenn dich das interessiert, kann ich dir das Buch von Lucille Traidemi überaus empfehlen. Infos dazu in den Shownotes. Ein weiterer Einwand dagegen, den Austrofaschismus als Faschismus zu bezeichnen, ist oft, dass er keine Massenbasis gehabt hätte. Aber das stimmt so halt nicht. Die Vaterländische Front, die Einheitspartei des Austrofaschismus, war eine absolute Massenorganisation. Am Höhepunkt hatte sie 3,3 Millionen Mitglieder bei einer Bevölkerung von 6,7 Millionen. Die Zahlen sind im Verhältnis ungefähr gleich wie in Italien, wo 1939 ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in der einen oder anderen Form faschistisch organisiert war. Und sicher kann man sagen, dass es bei uns Druck gab, in die Vaterländische Front einzutreten und dass es viele aus Opportunismus taten. Aber das stimmt halt für Italien genauso. Der Austrofaschismus hatte absolut eine Massenbasis. Das übersieht man nur leicht, weil in Österreich der Nationalsozialismus letztlich sogar noch populärer war. Wir wissen jetzt, was die Eckpfeiler des Austrofaschismus waren und wie ähnlich er vor allem dem italienischen Faschismus war. Warum also soll die antidemokratische, antisozialistische, antipluralistische, antiliberale, antisemitische, sexistische und autoritäre Ideologie der Diktatur, die in Österreich von 1933 bis 1938 herrschte und Andersdenkende brutal verfolgte und auch hinrichtete, kein Faschismus gewesen sein? Man kann sich so lange auf Details fixieren, bis man das Ganze nicht mehr sieht. Den Wald vor lauter Bäumen, den Faschismus vor lauter faschistischen Merkmalen. Offensichtlich regierten von 1933 bis 1938 verschiedene Ideologien Österreich und Deutschland. Aber das heißt nicht, dass nur eine davon faschistisch gewesen sein kann. Sich in dieser Diskussion auf Deutschland zu fixieren, ist im Wesentlichen ein Irrtum oder eine Ablenkung. Weder war der Nationalsozialismus der einzige Faschismus, noch wurde Faschismus in Deutschland erfunden. Vergleicht man den Austrofaschismus mit jenem Land, nach dem der Faschismus benannt wurde, Italien, wird es schon sehr viel schwerer, wirklich große Unterschiede zu finden. Am deutlichsten unterschied sich wohl Mussolinis Imperialismus, der Drang, neue Gebiete zu erobern, Italien militärisch zu erweitern. Aber nicht, weil Österreich eine pazifistische Ideologie der Liebe und des Friedens vertreten hätte, sondern weil Österreich einfach zu klein und zu schwach war, als dass jemand ernsthaft an militärische Expansion hätte denken können. Ein österreichischer Imperialismus hätte zur Zeit des Austrofaschismus offensichtlich keinen Sinn gemacht. Ich denke, wie gesagt, nicht, dass diese Unterscheidung ein gutes Argument ist, weil damit würde man sagen, dass kleine Länder niemals faschistisch sein könnten, was einfach eine absurde Schlussfolgerung ist. Der Austrofaschismus war ein Faschismus, nur eben ein wenig anders, so wie sich auch die anderen Faschismen voneinander unterscheiden. Italien und Deutschland hatten wohl die Protofaschismen, also Idealtypen von Faschismus, an denen sich die Diskussion bis heute orientiert. Und trotzdem waren diese beiden Prototypen offensichtlich verschieden voneinander und hatten auffällige Unterschiede. Das Austro in Austrofaschismus weist ja auch darauf hin, dass in Österreich kein eigenständiger neuer Protofaschismus entwickelt wurde, sondern dass es sich um eine Variante von Faschismus handelte. Man lehnte sich damals sehr an das faschistische Italien an, auch wenn es einige wichtige Unterschiede gab. Solche Unterschiede sind aber eben an sich kein Grund, von einer anderen Ideologie auszugehen. Ein großer Unterschied war ja zum Beispiel, dass die Demokratie in Österreich viel schneller vernichtet wurde. An dem Beispiel sieht man, dass das bloße Vorhandensein von Unterschieden kein Argument ist. Weil es wäre ja absurd zu sagen, wenn Italien Faschismus war und die Demokratie langsamer ausgeschaltet hat, kann Österreich deshalb kein Faschismus gewesen sein. Ein anderes wichtiges Argument dafür, den Austrofaschismus als Faschismus zu verstehen, ist der, dass man ihn so besser verstehen kann. Würde man die damalige Zeit nur als Diktatur beschreiben, würde man sehr viel wichtige Information beiseite lassen. Das damalige Regime hatte so viele wichtige Gemeinsamkeiten mit den Prototypen des Faschismus in Deutschland und Italien, die normale Diktaturen nicht hatten. Allen voran die klar faschistische Ideologie, nach der die Gesellschaft damals neu geordnet werden sollte. Eine wesentliche ideologische Gemeinsamkeit der verschiedenen Faschismen war und ist ihr Hass auf Sozialismus bzw. Marxismus. In den 1930er Jahren wollten Deutschland, Italien und Österreich die von den Marxistinnen und Sozialistinnen erkannten und beschriebenen Klassengegensätze durch die Zusammenführung der Klassen in hierarchische Gemeinschaften überwinden. Nur geht das eben nicht. Man kann die Gegensätze so maximal verschleiern, die ArbeiterInnen glauben lassen, dass sie mit den AusbeuterInnen im selben Boot sitzen. Aber das stimmt nicht. Die Klassen haben nun einmal gegensätzliche Interessen. Lehren aus der Geschichte zu ziehen ist immer schwierig. Die Geschichte kann sich nicht wehren, wenn sie instrumentalisiert wird und unsere Erinnerung an gestern ist so lückenhaft, dass es absurd wäre zu glauben, dass wir irgendeine Vergangenheit vollständig abbilden oder verstehen könnten. Aber daraus folgt ja nicht, dass wir überhaupt nichts verstehen können. Gerade wenn es darum geht, wiederkehrende Muster zu erkennen, kann Geschichte sehr lehrreich sein. Dazu möchte ich sinngemäß die Geschichtsphilosophie von Karl Jaspers zitieren. Der hat über den Nationalsozialismus und die Shoah gesagt, dass es möglich war, dass dies geschah, und daher bleibt es auch möglich, dass es wieder geschieht. Nur im Wissen darum kann das verhindert werden. Das gilt für alle Faschismen, nicht nur für den schlimmsten. Damit sind wir am Ende dieser zweiteiligen Folge über den Austrofaschismus. Ich hoffe, es ist neben einer Menge komprimierter, verdrängter Geschichte auch ein wenig klar geworden, was das mit Klassenkampf zu tun hat. Die Faschismen waren und sind auch eine Strategie der AusbeuterInnen, den Klassenkampf zu ihrem Vorteil zu ersticken, zu verschleiern. Der Faschismus ist heute zurück auf der politischen Bühne der Welt, daran gibt es keinen Zweifel. Aber auch wenn er das behauptet, er konnte und kann die Klassengegensätze nicht aufheben. Und er will das auch gar nicht. Damals nicht und heute nicht. Es ist noch keine 100 Jahre her, dass das bürgerliche Lager in Österreich gemeinsam mit den faschistischen Heimwehren und dem Finanzkapital und dem Großgrundbesitz und den Industriellen die Demokratie vernichtete und eine faschistische Diktatur errichtete. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass das nicht wieder passieren kann. Das Zudecken und Verschleiern der Klassengegensätze ist attraktiv für jene, die vom Status quo profitieren, also die AusbeuterInnen. Für uns andere wäre es dagegen besser, die gegensätzlichen Klasseninteressen sichtbar zu machen und auch auszutragen. Und das ist unsere heutige Form von Klassenkampf. Politisch. Mit Worten und mit Anwesenheiten, mit Demonstrationen und mit zur Wahl gehen. Aber wir müssen diesen politischen Klassenkampf auch annehmen, bevor es zu spät ist. Und dabei hilft, das, was ist, auch so zu benennen. Wer die Klassengegensätze und den Klassenkampf verstehen will, muss zuerst einmal wissen, dass wir über Klassengegensätze und Klassenkampf reden. Und nicht über irgendwelchen liberalen Bullshit. Es ist wichtig und richtig auszusprechen, was ist, Dinge zu benennen. Klassenkampf ist kein schmutziges Wort, aber wir müssen ihn vom Kopf wieder auf die Füße stellen und ihn von unten gegen oben führen. Das 1% hat nie aufgehört, Klassenkampf zu führen. Es ist höchste Zeit, endlich wieder dagegen zu halten. Außerdem denke ich, dass die ÖVP in Opposition geschickt werden muss. Danke fürs Zuhören. Über kritisches Feedback würde ich mich sehr freuen. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, gib ihm doch eine gute Bewertung auf der Plattform deiner Wahl und teile die Folge mit Freundinnen oder auf Social Media. Danke und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.